This is Dominic Greeny.
And Kevin Koo.
And you're listening to Catch Club Podcast.
Oh my God!
Yo, jawoll. Wir sind hier wieder im Independent Circuit. Finden wir uns an und es ist wieder Zeit für Blut, Gewalt, geil, wie der liebe Morbo immer sagen würde. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und dazu begrüße ich meine wertgeschätzten, wunderschönen Kollegen. Zum einen den guten Dieter.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und zum anderen den Sebastian für dieses Trifecta, für das Triangle von Ultraviolence, um das abzurunden.
Ja, vielen Dank. Ja, Blutgewalt geil, wie Morbo sagen würde. Das ist hier wirklich mal Programm.
Das ist hier wirklich Programm. Ich habe gerade überlegt, wenn wir das Triangle of Ultraviolence ist, wer von uns ist dann CCW?
Ich nicht.
Ich auch nicht. 1, 2, 3. Wieder zu spät. Dieser ist CCW. Nein. Ja, genau. Wir reden über ein besonderes Wochenende, nämlich das vergangene Wochenende, das Deathmatch-Wochenende quasi. Beyond Wrestling hatte Ricky Shane Page Death Day. Und dann gab es im Anschluss, gab es ICW No Holds Barred Volume 69. Nice. Und darüber wollen wir heute reden. Ich hab noch was vorbereitet. Ich habe nämlich gestern, ich habe ja Urlaub und im Moment, und so wie das ist, wenn man Urlaub hat, dann vertieft man sich so schnell in irgendwelchen Internetvideos, also nicht in die Art von Videos, die ihr jetzt meint. Aber man verliert sich so schnell in Sachen und dann kommt dann vom einen das andere. Und ich habe ein Video gestern gesehen.
Gott, was kommt jetzt?
Da hat mir, und ich dachte, das passt jetzt halt, weil es auch ein bisschen um Deathmatch Wrestling geht, und da wurde mir erklärt, was für ein Einfluss und was für, wo er zu sehen war, Abdullah the Butcher in der Popkultur.
Bitte was?
Ja, Abdullah the Butcher, und dann haben sie nur so ein bisschen gezeigt, ja, der ist halt in vielen, es gibt viele Anime-Charaktere und sowas, die nach ihm benannt sind, viele Charaktere in Videospielen, die nach ihm benannt sind, und es ist...
Gibt es nicht auch so einen komischen Horrorfilm mit ihm, mit so einem komischen Oktopus oder so?
Der Calamari-Wrestler, natürlich!
Ja, genau.
Legende der Calamari-Wrestler.
Beste. Und ihr kennt das sicherlich alle, die erste Generation von Pokémon, die OG 150.
Ja.
Und ihr kennt doch sicherlich auch alle die Reihe von den Kampf-Pokémon Masholo, Mashok, Mashomai.
Ja.
Diese drei Pokémon sind tatsächlich auch inspiriert von Abdullah the Butcher, weil das sind ja so Dinosaurier, sollen das ja quasi sein, also anthropomorphe Dinosaurier, und die haben ja oben so einen Kamm auf der Stirn, und dieser Kamm soll quasi inspiriert sein von der Stirn von Abdullah the Butcher, die ja so tiefe Verkeilung hat von dem ganzen Blading. Das ist großartig, ich liebe das.
Jetzt frage ich mich nur, ob Mascholo, Maschok und Maschomai ja auch Hepatitis haben.
Ja, du. Da bekommt der Move Close Comeback auch eine andere Bedeutung.
Also Mascholo setzt Hepatitis ein, dieser Attacker war sehr effektiv. Oder Mascholo setzt Blading ein.
Setzt Blading ein, genau.
Schadet dem Gegner.
Genau, Gegner ist jetzt vergiftet. Und Maschok, die zweite Stufe hat ja auch, auf den Armen so rote Streifen, das sollen quasi auch die Blading-Narben sein. Also das ist legit so, ich denke mir das gerade nicht aus, ne? Und ich finde das mega geil.
Das ist fantastisch.
Das ist so großartig.
Das ist wirklich cool.
Ich hab mich so kaputt gelacht, wirklich. Aber gut, das so ein bisschen um das Eis zu brechen, weil Knochen und Hautfetzen, die sind dann danach gebrochen und abgerissen worden. Die Show lief ja, also zumindest die erste Show von Beyond, die war ja dann die Vormittagsshows, die lief ja dann auch günstig für uns live um 21 Uhr.
Yes.
Das war, und ICW No Spot dann kurz danach, die habe ich nicht mehr live dann gesehen, die habe ich dann on demand einen Tag später geguckt.
Same.
Ich nehme an, ihr alle auch, ne?
Yes.
Und ja, also eigentlich war es anlässlich dazu, weil Ricky Shane Page hat Geburtstag an dem Tag. Und das hat ICW ihm auch so sehr gedankt, dass sie ihm, oder so ihm beglückwünscht, dass sie ihn nicht gebucht haben.
Alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht. Da kommen wir zu meiner Sorge auch nochmal gleich bei der zweiten Show. Ja, und dann haben sie sich gedacht, okay, dann machen wir halt Death Day. Ist eine Deathmatch-Show, deswegen ist es nicht Birthday, ist es halt Death Day. Weil, haha, ne, wir sind ja alle total witzig. Genau, dann gibt es jetzt deswegen halt das, weil Ricky Shane Page ist ja auch, ist eine wichtige Figur für Beyond. Er ist ja der Co-Founder von Beyond, wird zumindest als dieser halt anerkannt. Und ja, dann hat man das halt mal gemacht. Und wenn man halt irgendwie nur noch 8000 Wrestling-Open-Shows hat, dann muss man halt irgendwie auch mal ein bisschen andere Konzepte machen. Von daher gab es dann Ricky Shane Page Death Day. Es gab auch ein Pre-Show-Match, hat das einer von euch gesehen?
Nö.
Nee. Das ist nämlich diese Beyond-Up-Art. Das machen die ganz oft, dass die unangekündigte Pre-Matches plötzlich bringen. Und wenn du das dann nicht auf dem Schirm hast, schaltest du zu spät ein und verpasst die halt.
Ja, blöd. Ich habe auch nur, glaube ich, die letzten paar Minuten gesehen. Deswegen können wir dann an der Stelle tatsächlich nicht so viel dazu sagen. Orson Luke ist aber cool. Den mag ich eigentlich ganz gerne.
Ja, Orson Luke ist super.
Ja, ich finde den auch gut. Ich finde halt krass, dass der auch noch verliert in der Pre-Show, aber okay.
Ja, das
Der ist aber nicht WWE-ID, oder?
Nee, der ist nicht WWE-ID.
Ja, muss man ja fragen.
Er hat auch übrigens eine Zwillingsschwester, die heißt Austin Lea.
Ah, halt doch deine Fresse.
Ich hab gedacht, du sagst jetzt, wenn er Cowboy geworden wäre, würde er Lucky Luke heißen, aber.
Ja.
Das ist, ich weiß nicht, ob es da Copyright Infringement von irgendwelchen belgischen Verlegern gibt, aber
ja, kann sein.
We will see. Nein, es ging dann los dem. Bitte?
Oui,
genau. Oui, Cessoir. Es ging dann los mit dem U-Brawl Deathmatch. Falls ihr euch jetzt fragt, was das ist quasi ein Ambulance-Match. Ein Indie-Ambulance-Match. Der war dann halt, ist dann im Hinterhof, ist der halt dann gewesen. Das ist auch der Grund, warum GCW verspätet weitermachen konnte, weil der musste dann erst danach wieder nach New York zu The People vs. GCW. Lol. Also es ist nicht so WWE-klassisch, ist der halt in die Halle reingefahren. Ist dann auch vielleicht ein bisschen klein, die Halle dafür. Aber, Sebastian, kurze Frage. Waren das die gleichen Hallen jetzt bei Beyond und bei
ICW? Ja, waren dieselben.
Beides ist Sonja.
Genau, weil die haben aus einem anderen Winkel gefilmt, ICW. Mhm. Die waren auch schon mal da bei ICW, oder war das Venue kam mir bekannt vor, dann aus dem
ICW? ICW ist immer da, wenn die in Boston sind. Oder Boston-Umgebung, das ist ja nicht Boston, das ist Cambridge, aber Cambridge ist direkt neben Boston.
Ich glaube, das ist auch von Worcester, waren das irgendwie eine Viertelstunde entfernt oder irgendwie sowas, war das,
glaube ich. Ja, Worcester ist ja auch nicht weit entfernt von Boston. Das ist alles genau,
eine Ecke. Ist quasi der Vorort, wenn man so will. Genau, also es war auf jeden Fall, sagen wir mal, die Indie-Version von einem Ambulance-Match. Es war Cruel gegen Donovan Dijak. Dieter, fang doch gerne mal an, wie fandest du dieses Match?
Also, es war spaßig, es war okay, aber. Donovan Dijak. Also, Donovan, ich muss gerade gucken, was ich Samstag dazu geschrieben hatte, weil das hat es Samstag sehr gut getroffen, was ich dazu geschrieben habe.
Das stimmt.
Sekunde, ich habe es sofort. Ach genau. Ich habe geschrieben, ein Schelm würde sagen, nach seinem Release ist er da direkt dahin gekommen, wo er hingehört, in die Indies und ohne große Aufmerksamkeit. Und das sage ich, obwohl ich ihn mag. Mein Problem ist mit Donovan Dijak, jo, der ist 2 Meter groß, kann noch ein bisschen über Seile flippen, aber der sieht halt aus. Also sein Look mit dieser Sonnenbrille, das grimmige Gucken, kann ich halt leider nicht ernst nehmen.
Geht mir ähnlich, ja.
Also das sieht halt so lachhaft aus. Deswegen passt das halt auch zu MLW, lol. Aber ich kann den halt absolut nicht ernst nehmen in dieser Rolle. Tut mir leid. Und zu dem Match muss ich sagen, es war witzig. Ich finde Cruel. Für Cruel habe ich mittlerweile einen Softspot.
Cruel ist halt auch das, was Dijak gerne wäre.
Genau. Und das Match, du hast dann irgendwie, warum nutzen die kein Glas und so? Ja, ist ein bisschen klein. Darf man vielleicht auch nicht im Sonja? Und, dann war das, ja, ein bisschen durch die Crowd brawlen in diesem kleinen Venue. Ja, dann ging's irgendwann raus. Ging's zu diesem LKW, zu diesem Trailer.
Also es war ja nicht mal ein Krankenwagen, das war ja so ein Vergewaltigungslastwagen irgendwie.
Ja, ein klassischer, ja vor allem ein klassischer amerikanischer LKW, wo du von oben nach unten die...
Genau, mit so einem Rolltor quasi.
Mit dem Rolltor, genau. Und ja, es war in Ordnung, es war okay, aber...
Andere würden sagen, der war größer als das Venue von IWA Deep South.
Wer jetzt? Cool und Dijak zusammen oder der Truck?
Sowohl als auch.
Ich muss sagen, dass Cool bei MLW gesigned ist, ist halt auch verschwendet.
Also ich finde den auch richtig gut. Sebastian sagt ja auch immer, das ist der Wrestler, über den man irgendwie am meisten die Meinung geändert hat, weil, und das ist bei mir auch so, ich finde den auch super. Also der genau so sollte ein Big Man Heavyweight halt in den Indies sein, ohne dass er halt zu übertrieben quasi ist, ich ficke alles weg so halt.
Genau
der das. Der ist irgendwie das perfekte Beispiel halt irgendwie dafür, wie man es halt richtig macht.
Mhm. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, er und Maxi Impaler sind die einzigen beiden Monster, die im Wrestling richtig funktionieren.
Ja.
Agree.
Agree. Und, was ich sagen will, ist halt, ja, du, was du halt ab dem Match gemerkt hast über die gesamte Show, der Vibe, also, das Ding ist, das sagen wir seit 2 Jahren gefühlt bei jeder Show und da würde ich gerne demnächst mal eine Grundsatzdiskussion anfangen. Das Thema Vibes-Show. Wrestlerisch, ja, kannst du drüber streiten bei der Show, aber die Vibes waren da.
Ja, absolut, also da würde ich voll agreeen, weil, er redet jetzt weiter, Entschuldigung.
Was ich gut finde, was ich schön finde, weil es gibt genug Shows, die immer übers Wrestling hinaussteigen. Was ich aber so denke, ist, also was ich mir so denke, wenn ich bei jeder dritten Show gefühlt sage, ja, leb von den Vibes, bin ich so, ja, aber dann kann ich das Wrestling gefühlt ja fast weglassen.
Es ist ein Trend geworden irgendwie so, dass die Shows halt mehr viben als alles andere und dann ist irgendwie irgendwann nichts mehr Besonderes, wie du schon sagst, wenn du bei jeder Show sagst, ist eine Vibe-Show.
Ne, also wenn du überlegst hier letztes Jahr die El Desperado-Show, das war eine absolute Vibe-Show, aber sie hat wrestlerisch halt auch funktioniert.
Ja.
Und dann gibt's halt Shows, die halt nur über die Vibes kommen und da sagst du ja wrestlerisch 5 von 10 mit Vibe 7 von 10. Und hier muss ich sagen, wrestlerisch waren Sachen, die auch Spaß gemacht haben. Aber es war natürlich, wie gesagt, und ab dem Match ging es los, so, ne, die Vibes haben gestimmt, das hat Bock gemacht. Und das hat wirklich Spaß gemacht, Samstagabends um 21 Uhr das zu gucken. Das war wirklich angenehm. Ja, jetzt zum Match nochmal abschließend, Dijak hat gewonnen. Ja, was macht Cruel? Ja, Light Tubes sind verboten, aber Cruel holt die Kettensäge.
Genau.
Da hab ich so gelacht, ey.
Ist ja kein Glas.
Nee. Und, ja, aber Sebastian, was hast du?
Also erstmal, ich finde, sie hätten das irgendwie so Reverse-CCW-Match nennen sollen, weil bei CCW haben sie sich immer auf die Trucks, auf die U-Haul-Trucks drauf und runter gebohrt und hier haben sie sich in den Truck reingebohrt. Das fand ich ganz witzig. Ich fand das generell ganz unterhaltsam. Ja, Donovan Dijak im Indie-Bereich. Ich würde nicht mal sagen, dass er das ist, was cool. Also ich würde nicht mal sagen, dass er gerne das wäre, was cool ist, weil Donovan Dijak war ja auch vor seiner WWE-Zeit mehr so der Big Man, der dann auch mal überraschende Moves nach draußen oder so gemacht hat. Also er war ja mehr so in dieser Welle, wo auch Keith Lee seine große Zeit im Indie-Bereich und so hatte. Er war mehr so ein bisschen PWG trifft Big Man eine Zeit lang. War ja auch bei PWG und bei Ring of Honor und so. Und heute, ich finde ihn nicht so schlecht wie andere. Ich finde, der macht eigentlich immer ganz solide bis anständige Matches, aber es geht halt auch selten darüber hinaus. Ist halt immer ein gewisses Niveau, aber es ist auch eine gewisse Decke da. Das Match selber hier fand ich aber ganz unterhaltsam. Ich finde cool inzwischen super. Den fand ich, wie du schon gesagt hast, früher gar nicht gut. Und war durchaus ein passender Einstieg. Und zu den Vibe-Shows muss ich sagen, ja, es gab aber... Also ich würde sagen, es ist vielleicht so ein bisschen Umschwung, weil es gab ja auch mal, es kann mich auch noch gut an eine Zeit erinnern, wo es genau umgekehrt war, wo es nur mit die Workrate ging, ja. Hallo PWG, hallo NXT in den 2010ern und so weiter.
Natürlich.
Man muss allerdings sagen, es gibt auch heute, also ich muss zum Beispiel, ist jetzt unpopular opinion, ja, Aber ich finde zum Beispiel das perfekte Beispiel für eine Show, die meinen Augen nur mit die Workrate kommt und für mich gar keine Vibes hat, ist RevPro. Ja. Also ich finde dieses Produkt so identitätslos und so seelenleer. Ich weiß, dass das gutes Wrestling ist, was sie da zeigen, aber es interessiert mich emotional null.
Ja, also ich habe ja probiert RevPro, wo du RevPro sagst, ich habe ja probiert RevPro zu gucken, immer mal wieder. Erstmal geht's los, dass sie immer noch mit Kartoffelkamera filmen. Und das geht halt nicht. Und ja, also da habe ich gar keine Emotionen. Da tue ich mir auch schwer zuzugucken. Da, klar, habe ich dann lieber eine absolute, Vibes-Show, klar. Aber so auf jeden Fall. Das hätte ich.
Es gibt tatsächlich dafür auch doch ein Pendant für mich in den USA. Mache ich mich jetzt nochmal unbeliebt mit. Aber für mich das amerikanische Pendant, wo ich weiß, die haben tolle Matches, aber ich habe emotional null Zugang zu dieser Liga, ist Deadlock Pro. Das ist auch einfach nur so Hammer-Match, 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 Hammer-Match. Ich finde, das ist auch nicht so meins. Aber.
Ja, also ich finde RevPro nochmal, es hat das nochmal eine Stufe mehr, aber Deadlock mag ich ganz gerne.
RevPro hat das nochmal schlimmer, das stimmt. Weil bei Deadlock Pro sind auch zumindest, bei Deadlock Pro sind zumindest Leute, wo ich, also, weiß ich nicht, da sind ja auch Menders und Shia und viele auch aus dem Indie-Bereich in North Carolina. Also da sind zumindest noch mal Leute, mit denen ich, weil auf Wrestler-Ebene eine emotionale Beziehung habe. Aber trotzdem ist das eine Liga, die für mich auch wenig eigene Identität hat, außer wir booken geile Matches. Ach, übrigens, wir booken auch Joshi-Leute. Also, das ist halt so ein bisschen das Ding. Und deswegen, ich habe an sich immer lieber Vibes-Shows anstatt so Workrate-Shows, aber natürlich, es sollte sich die Waage halten.
Das ja, es muss irgendwie ein Mittel geben, weil wenn irgendwie jede Show eine Vibe-Show ist, dann ist irgendwie auch nichts mehr Besonderes halt so. Also es gibt nur irgendwie wenig Ligen, wo ich sagen kann, da funktioniert das immer, wie zum Beispiel bei so einer TJPW, aber die verlieren zum Beispiel jetzt auch ihre Ringsprecherin, das heißt, da geht auch sehr viel vom Vibe verloren, weil die einfach sehr essentiell irgendwie auch für dieses Produkt, für diesen Vibe halt ist.
Ist auch die Frage, welche Art von Vibe du haben willst. Weil, weiß ich nicht, zum Beispiel TWE gibt dir ja einen ganz anderen Vibe oder weiß ich nicht, nehmen wir mal was ganz Ausgefallenes, Red Pro oder so. Hat natürlich einen ganz anderen Vibe als jetzt zum Beispiel als WNOZ Bart.
Ja, aber die veranstalten auch nur dreimal im Jahr. Das heißt, da kannst du dir das halt auch mal geben. Das ist dann halt okay. Wenn das jetzt, wenn die jetzt jeden Monat eine Show hätten, wäre das auch wieder was anderes.
Ja, ich glaube dreimal im Jahr nicht, aber die veranstalten nicht so oft, das stimmt.
Ja, ne, also das ist jetzt, die haben jetzt nicht irgendwie jeden Monat eine Show oder sowas halt. Also die haben nicht so viele Shows, das ist halt gut verteilt, dann ist es halt okay.
Nee, ich habe gerade mal geguckt, ja, bei Red Pro waren es 5 letztes Jahr. Okay.
Ja, aber das ist ja okay, wenn du 5 Shows auf das ganze Jahr verteilt hast, sowas, dann ist es halt fein, ne?
Aber TWE hat alle 2 Wochen eine Show und das funktioniert trotzdem, ne? Also das kann auch
gehen. Ja, aber die sind natürlich nochmal was anderes als Red Pro, ne? Also.
Nee, aber abschließend, ich finde, es war ein ganz cooler Opener.
Ja, ich fand soweit auch in Ordnung, dass es macht halt durchaus Sinn, dass du halt die beiden halt gegeneinander stellst. Sind halt so die beiden Großen, das ist schon irgendwie in Ordnung, macht halt irgendwie Sinn, dann haben sie irgendwie so ein bisschen. Das war halt auch so, man ist jetzt hier zumindest nicht, zumindest in der ersten Hälfte, nicht so komplett Nüsse gegangen, was halt die Deathmatches oder Stipulations angeht. Hat man das ein bisschen ICW, sag ich mal, überlassen. Aber doch gegen Ende ging es halt schon doch ein bisschen mehr ab, ne? So halt, aber du hast halt viele so Leute, die halt jetzt keine Deathmatch-Wrestler per se sind, weil es halt quasi einfach das Beyond-Roster bei der Deathmatch-Show war.
Ja.
Aber die meisten haben sich ganz Mühe gegeben. Es ist dann ein bisschen auch, so zumindest in der ersten Hälfte, war es so ein bisschen komödisch. Sag ich mal, das passt dann. Das passt dann auch, glaube ich, zum nächsten Match tatsächlich. Denn das war, da haben sich gedacht, ja, Fans Bring the Weapons kann ja jeder, ist ja langweilig. Außerdem wollen wir nicht die Großvater-Standuhr haben von dem dritten Typen, der sie irgendwie mitbringt. Es gibt ein Bring Your Own Weapon Match. Die Teilnehmer durften ihre eigenen Waffen mitbringen. Es war quasi Männer gegen Frauen, das Team Dan Barry gegen das Team
Divine.
Davian.
Davian, meine ich ja.
4 gegen 4. Es war Bobby Orlando mit dem besten Rap, hat er mitgebracht, nämlich den ganzen Basketballkorb, also nicht nur den Korb, sondern die ganze Scheibe da, wo der dran ist. hat er mitgemacht. Das ist, also if you know, you know. Er macht ja immer diese Videos, wo er quasi sagt, passt das und das in den Basketballkorb und dann wirft er einfach irgendwelche Waschmaschinen oder sowas immer gegen den Basketballkorb. super lustig.
Ja. Ey, ich finde das so geil. Also, ja, ich hab dann irgendwann so, das ist ja Bobby Orlando, Alter.
Ja, ist Bobby Orlando.
So, ey.
Es ist vor allem so, also Bobby Orlando ist auch der indischste Indie-Wrestler, den es gibt, oder? Also,
ja. Digga, mit und Basketballkorb und mit Bobby Junior.
Ja, also ich meine das in a good way, ne?
Ja, natürlich.
Absolut.
Das ist so groß, auch Bobby Junior Bester, the goldest of all time. Es ist schon großartig, ne? Also, genau, dann natürlich noch den Mann, wie sie schön am Kommentar gesagt haben, he never gets signed, Dan Barry, bester Mann, der wird ja auch retiren nächstes Jahr. Also das ist jetzt auch sein letztes Jahr, 2025. Ja.
Alter.
Und ja, dann noch.
Sag du, Entschuldigung, ich sag gleich was.
Also, dann noch Gabriel Sky und Jack Gray. Und sie trafen auf das weibliche Team dann Davian, Gabby Forza, Lil Mean Kathleen und Spike Nishimura. Und Sebastian, fang doch gerne an. Gesundheit, wie fandest du das Match?
Ja, also erstmal, es war natürlich schon unterhaltsam, das muss ich auf jeden Fall sagen. Ich fand es vielleicht einen kleinen Ticken zu lang.
Ja.
Das hätte nicht 15,5 Minuten gehen müssen. Grundsätzlich muss ich aber sagen, waren da schon so die richtigen drin. Das war ja auch so ein bisschen eher so ein Hybrid-Match, weil jemand wie Gable Sky ist jetzt kein Deathmatch oder Hardcore-Wrestler.
War ein Hardcore-Comedy-Match irgendwie.
Genau. Ja. Es ist lustig, wenn man sich die Leute anguckt, muss man halt schon sagen, die glaube ich, davon am meisten Hardcore-Erfahrung hat, ist Little Mean Kathleen. Und ich auch öfter schon mal bei, als ich da bin, uns bat. Kann das auch überraschend gut, muss man ehrlicherweise sagen. Und zu Spike Nishimura passt es ja auch tatsächlich ganz gut. Auch zu der Art und Weise, wie die wrestelt. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, ob ihr das wusstet, aber das ist ja, also Nishimura ist ja tatsächlich auch ihr echter Name. Die heißt Emilia Nishimura. Ich glaube, die ist auch irgendwie japanischstämmig oder so.
Ja, das macht Sinn. Also hat das auch deswegen ein auch so ein bisschen am Gesicht.
Ja, und die wrestelt halt auch so ein bisschen so in eine Strong-Style-Joshi-Richtung geht.
War die nicht sogar letztens mal in Japan bei irgendeiner Promotion?
Guck grad mal, was Matches bei
Dings. Also ich kenne sie jetzt tatsächlich nur so aus Neuengland. Aber ich meine, sie war letztes Jahr. Genau, ich wollte gerade sagen, ich meine, sie war letztes Mal bei Sendai Girls, ja.
Und natürlich, wichtigstes war, sie war bei der Shinkiba-Show von Kaiju Big Battle. Jawohl!
Stimmt, da war sie auch mit dabei, ja, da kann ich mich erinnern. Aber zurück zum Match. Ja, war ganz nett. Wie gesagt, hätte ein bisschen kürzer sein können, aber auf dem Spot kann man so ein Match durchaus bringen. Und ja, das ging in Ordnung. Ich muss auch sagen, ich mag auch Gabby Forza sehr. Ich finde, die hat auch ganz gut reingepasst.
Ist cool.
Ja. Your homie, the know me.
Auch sehr ist cool.
Sie ist doch mit, ist sie nicht mit hier dem einen nicht problematischen von
genau.
Bear Country zusammen?
Bear Bronson.
Genau, der war's. Danke.
Der hat ja auch trainiert.
Das ist gut. Wie siehst du es, Dila? Was sagst du?
Ja, wie Sebastian. Ich fand's ein Mühe zu lang. Aber sonst hat's Spaß gemacht. Also, war halt witzig. Was ich halt bei dem Match hatte und dann auch später noch bei ICW bei einem Match, es wurde mir an ein, zwei Stellen ein bisschen unübersichtlich. Aber ja, sonst war es echt spaßig. Aber wie gesagt, Mühe zu lang. Und sie kamen halt schon an den Punkt, wo sich Sachen halt fast wiederholt haben. Und was ich ansprechen wollte ist, ich finde es immer noch eine Schande, dass Dan Barry sein ganzes Leben Freelancer ist und fucking Bill Carr
ja
als Dutch einen AEW-Vertrag hat und bei Ring of Honor rumpimmelt seit 100 Jahren.
Something is not right.
Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du siehst, wie Bill Carr da rumpimmelt, dann hat Dan Barry das Bessere los.
Ja, hundertprozentig. Geht aber um Paycheck, weißt du?
Ja, es geht ums Prinzip, da ist richtig.
Da hast du recht, aber trotzdem, ich glaube nicht, dass Dan Barry eifersüchtig in Richtung Bill Carr kommt.
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Nö, das ist klar, aber wenn wir in einer fairen Welt leben, dann, ja. Dann wäre Dan Barry gesigned und Bill Kahn nicht.
In einer fairen Welt gäbe es auch Daniel Maccabi gegen Zack Sabre Jr. bei New Japan oder so, aber.
Du hast richtig, but sometimes life is not fair.
Ja.
2026, ja. Daniel Maccabi gegen Bryan Danielson, ihr habt hier es gehört.
Ich hoffe es. Bei WXW in Oberhausen.
Ja. Du, ich halte es immer noch für möglich.
Bei Inner Circle im Turok.
Ja.
Das wäre wirklich WXW, wie es früher einmal war.
Dann muss aber wirklich schnell sein mit den Tickets. Ja. Nein, ich fand das Match, also ich glaube auch, das wird irgendwann passieren schon. Aber mal schauen. Ich fand das Match auch eigentlich nicht schlecht, war halt unterhaltsam, aber ich fand es auch ein Mühe zu lang tatsächlich. Kürzer war dann das andere Match. Pump-Pack Kickpads Match. Matt Makowski gegen TJ Crawford. Das wurde quasi, die Kickpads wurden vorher schon eingeklemmt, dann durften sie sich alle eine Handvoll Reißzwecken nehmen in der Kiste da und durften die dann einmal auf ihre Kickpads klatschen. Das Ganze war wahrscheinlich schmerzhafter und der Aufwand war höher, als dann das Match es gelohnt hat, aber naja.
Denk dran, sie durften nachladen.
Sie durften nachladen, stimmt, genau. ich fand das Match okay. Also für mich, abseits von dem, was dann kam, schon eins, also was dann später kam, da wissen wir alle, was ich meine, schon eins der schwächeren Matches auf der Card tatsächlich, fand ich, das hat irgendwie nicht so 100% irgendwie geklickt, war dann auch ein bisschen lahm irgendwie stellenweise, so nur mit den Tantec-Kickpads. Also ich fand es nur okay, TJ Crawford gewinnt dann, aber hat mir tatsächlich nicht so viel gegeben. Hätte man ein bisschen mehr draus machen können, meiner Meinung nach. Was sagst du denn, Dieter?
Gehe ich komplett mit, das hat mir auch, ich liebe ja Thumbtack-Kickpads, Kickpads-Match, tatsächlich, weil es eins der ersten Deathmatches war, die Art, die ich auch live gesehen habe.
Mit Takeda, ne?
Nee, mit, mit zwei komischen Menschen.
Ich glaube, ich weiß, mit wem.
Der eine wrestelt nicht mehr, weil er jetzt UPS-Fahrer ist.
Ja, okay. Ja, ja.
Ne?
Ja.
Und der andere reden wir nicht drüber. Den sucht Matt Tremont immer noch in der Garage. Ah, nee, nicht Matt Tremont. John Ray Murdoch, Entschuldigung.
Gut.
Und genau, nee. Ich fand
das okay, ja.
Genau. wie du sagtest, ich fand's auch okay und
Ich meine, hier merkst du halt, dass das wieder Leute sind, die halt keine Deathmatches regelmäßig oder sowas machen. Was ja auch okay ist, ne? Aber hat dann hier schon irgendwie ein bisschen gestruggelt, so finde ich.
Jo, auf jeden Fall. Und genau. Aber Sebastian, was sagst du?
Ich finde sogar, dass das Match eigentlich ganz anständig war, aber es hätte halt absolut nicht diese Thumbtacks gebraucht. Also das war halt wirklich so nach dem Motto, wir machen eigentlich ein anständiges, normales Match, wie wir es überall anders machen würden. Ach ja, scheiße, ist ja eine Deathmatch-Show, wir müssen irgendwas Hardcore-haftes sein.
Ja, stimmt.
So hat sich das so ein bisschen angefühlt, weil eigentlich haben die ganz normales Match gewrestelt, wie sie das auch auf jeder anderen Show gewrestelt hätten.
Ja, das Ende fand ich ganz cool, wo TJ quasi die Kickpads mit den Thumbtacks dann so ins seitlich auf den Kopf gedrückt hat von Makowski und dann gab's halt quasi die Submission.
Das war dann auch gut, das hat dann auch gut zum Thema gepasst, aber bis dahin war es halt gefühlt einfach ein normales, anständiges Match der beiden. Die auch beide gut Schwester sind, durch statistisch gut zusammen passen. Ich fand es tatsächlich gar nicht mal, also es war jetzt nicht mal bei den Top-Matches dabei, es war jetzt aber auch nicht bei den, also ich muss zum Beispiel sagen, dass Bring Your Own Weapon Match davor fand ich, glaube ich, ein bisschen schwächer, weil das auch einfach nur noch mal 3-4 Minuten länger war.
Ja, also den muss ich ja auch zugute halten, das waren halt nur 10 Minuten, also es ist dann noch alles fein, ne?
Das knapp 11 Minuten, das war völlig in Ordnung.
Ja, also in so einem Rahmen ist das dann auch okay. Und dann, also es war ja dann auch zu erwarten, dass dann mit dem Beyond-Roster vielleicht mal nicht so komplett Nüsse halt geht. Also Beyond macht das ja auch schon mal Deathmatches, früher hatten die auch viele, aber du hast halt nicht mehr so viele Leute halt einfach dafür. Und dann bringt es ja auch nicht die Leute, die halt daran keine Erfahrung haben, dann in irgendwelche Barbed Wire Explosion-Matches zu packen. Ist ja dann halt auch Quatsch, wenn sich die Leute damit vielleicht unwohl fühlen oder das nicht worken können halt, ne?
Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, wir müssen jetzt quasi auf Krampf alles in dieses Deathmatch-Format pressen.
Ja, das ist richtig.
Ich finde, das ist auch nicht nötig. Auch bei ICW Nord Spart gibt es immer mal, ich sage jetzt mal, normalere Wrestling-Matches zwischendrin. Also hätten sie das hier einfach als normales Wrestling-Match zwischen den beiden verkauft oder hätten dann vielleicht gesagt, das ist Hardcore oder so, weil halt noch die Thumbtacks eingesetzt werden, okay. Weil das war ja an sich nicht schlecht, aber da muss man vielleicht auch nicht auf Teufel komm heraus das dann härter machen, als es ist.
Ja, es ist, ist richtig. Ja, man wollte halt irgendwie dieses Deftings da machen, weil ICW halt da ist, ist ja dann auch okay. Dann ging es auch schon weiter, da, nämlich das I Love You to Deathmatch. also quasi ein Chain-Match. Wo beide dann aneinander gekettet waren, ne, quasi dann Till Death Do Us Apart. Es war Love Duck in auch wahrscheinlich seinem ersten Deathmatch überhaupt. Und er traf auf jemanden, der nicht sein erstes Deathmatch überhaupt hatte, nämlich Slade. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe irgendwie einen kleinen Softspot für Slade. Ist der gut? Nein. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie gibt der mir was. Ich finde den eigentlich ganz cool.
Ich finde ja, das habe ich, glaube ich, sogar schon mal hier im Podcast gesagt, ich finde Slade so ein bisschen die Muskatnuss unter den Wrestlern so aus dem Hardcore-Bereich. So in kleinen Dosen ist das okay, aber zu viel, dann ist alles hinüber so ungefähr. In so einem Match wie hier, 8 Minuten 15, war das solide, das war noch. Also, ja, war auch ganz lustig dann gegen Love, da kannst du ja in so Odd-Matches auch mal ganz gut stellen. Und ja, auch in so Matches, die so ein bisschen beklopptere Stories haben. Ich erinnere an das Match, was er bei Dieter McKenzie morgen hatte. Das hat gepasst.
Ein bisschen auf lustig gemacht, ne? Duck hat quasi halt Angst vor Slade, will vor ihm weglaufen, kann aber nicht weglaufen, weil sie halt angekettet sind. So hat man das dann wieder irgendwie doch ganz gut genutzt, ne? Mit den Deathmatches, oder mit den härteren Matches, in denen man dann halt, da halt somit ein bisschen umgeht einfach so, ne? Man macht sich übertrieben hart, aber man hat trotzdem irgendwie eine Waffe, die man halt mit einsetzt. Das geht dann halt klar, finde ich. So kann man das dann durchaus machen. Oder vielleicht ist ja auch immer bei solchen Shows so Leute, die keine Deathmatches normalerweise machen. Vielleicht entdeckt man ja dann irgendwie auch mal, dass man so vielleicht auf sowas eher Bock hat, dass man so eine geheime Passion vielleicht für sowas hat. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich damals dran, das war bei einem GCW in Homecoming. Das war, glaube ich, während der Pandemie, wo sie das noch draußen hatten, da beim Showboot quasi auf dem Pier da. Und da gab's doch einmal, da hatte doch Zachary Wentz, hatte doch mal ein Deathmatch.
Ja.
Und dann, turns out, der ist halt richtig gut da drin gewesen.
Das stimmt. Manchmal brauchst du, glaube ich, einfach jemanden, oder brauchst du einfach so ein, zwei Matches, um das für dich, wie gesagt, Little Man Kathleen hat jetzt auch schon ein paar, und da haben am Anfang Leute gesagt, ja, Little Man Kathleen in einem Hardcore- und Deathmatch bei ICW North Bar, aber die kann das tatsächlich ziemlich gut.
Ich finde auch, die funktioniert da gut, und das weiß man ja dann vielleicht vorher nicht, weil ich meine, Zachary Wentz ist jetzt schlechtes Beispiel, weil der Typ ist halt Schmutz, aber ne, das ist, also das kann ja durchaus auch so funktionieren, dass man vielleicht merkt, man hat irgendwie so eine Passion dann doch dafür, oder ist halt einfach irgendwie talentiert in sowas, funktioniert ja dann vielleicht auch mal, und dann warum nicht halt, ne? Also Deathmatch Wrestling ist cool. Von daher, wenn ihr Bock drauf habt, dann macht's doch hier, ihr Dudes. Und ich glaube, Dieter ist nicht wieder da, deswegen würde ich einfach weitermachen.
Ich bin wieder da. Yes.
Ach, du bist wieder da. Ja, dann rede gerne über das I Love You to Deathmatch.
Ihr habt, ich hab noch gehört, was ihr gesagt habt.
Okay, super.
Den Softspot für Slade kann ich unterschreiben. Was ich bei ihm vor allem liebe, ist, dass er auch einfach konsequent einfach eine andere Bauchbinde hat als alle anderen.
Ja, das finde ich auch so geil.
Horrorfilmmäßig, finde ich so geil. Genau.
Und dann einfach mit den gebräunten Armen, der Rest ist aber weiß, da weißt du genau, der läuft nur im Tanktop oder sowas rum. Das finde ich auch so lustig. Ja, cooler Typ. Wie gesagt, ist das ein guter Wrestler? Wahrscheinlich eher nicht, aber muss das immer sein. Nö, richtig. Aber ich pop jedes Mal, wenn ich den sehe. Also war für mich, jawoll.
Ich finde den lustig. Und wie gesagt, zum Match habt ihr alles gesagt. Es war in Ordnung.
Wunderbar. Dann fang du doch mit dem nächsten Match an. IWTV Independent Wrestling World Title Match. Das ist ja fast länger als der Name vom WXW-Titel. Four Corners of Pain Match. Bitteschön, Marcus Mathers verteidigte gegen Alex Colon.
Ich sag ja. Es war viel zu lang. Es war viel, viel zu lang. Also, was man sagen muss, ist, ich werde es vermissen, wenn Marcus Mathers bald diese Matches nicht mehr machen kann irgendwann. Das ist richtig. Weil WWE-ID, lol. Alex Colon habe ich nicht vermisst. Aber ich habe ihn wenigstens wiedererkannt, nicht wie andere Menschen, die auf dieser Karte waren. Der hat sich nicht verändert fünfmal. Also den hast du wenigstens erkannt. Aber ob ich das brauche, nee. Soll er wieder zu XPW geben? Ach, sorry. Gibt's ja nicht. Beziehungsweise macht ja nichts mehr wirklich. Es ist jetzt auch wieder bei CZW. Was ich halt sagen muss, ist, dass ja, das Match selber, es war zu lang, es war cool, es hatte gute Spots. Marcus Messers ist komplett abgeschlachtet gefühlt stellenweise. Ich fand's auch tatsächlich gar nicht ausgewogen und das hat mich auch gestört. Ja, Alex Colon ist der erfahrene Deathmatch-Wrestler. Aber über diese 23 Minuten fand ich das schon stellenweise ein bisschen zu doll, meiner Erinnerung nach.
Ja, also kann ich nachvollziehen. Es war auf jeden Fall zu lang und es hat sich auch deutlich für mich zumindest länger angefühlt als 23 Minuten. Aber ich hätte wirklich gedacht, das wäre irgendwie so eine halbe Stunde plus gewesen. Warst du glücklich, aber es hat sich auch sehr, sehr lange gefallen. Ich fand es stellenweise trotzdem noch ganz gut. Ich bin auch unschlüssig, ob das das Match of the Night war oder das danach. Ich fand's aber, also es war hart. Markus Mathers hat viel gefressen. Gab auch ein paar echt böse, böse Dinge da, wie dieses Brett da mit den Messern. Also dieses, das war so ein, wie so ein Styroporbrett quasi, krass, wo die Messer reingesteckt waren. Da war so, ja. Also hatte ein paar krasse Sachen, auch Markus Messers dafür, dass der halt eigentlich kein Deathmatch-Wrestler ist. Der hat zwar auch ein paar schon gemacht, aber dass er halt kein reiner Deathmatch-Wrestler ist, dafür hat er doch schon ganz gut gefressen. Ja, ich bin irgendwo so in der Mitte irgendwie so. Ich fand's jetzt irgendwie nicht so ganz, also ich fand's nicht schlecht, ich fand's immer noch eigentlich ansehnlich. Aber es war auf jeden Fall zu lang. Da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Das war's auf jeden Fall. Was sagst du denn, Sebastian?
Ich fand's immer noch ziemlich gut. War auch eigentlich ganz gut im Match drin, aber hab trotzdem die Länge durchaus gefühlt. Deswegen ich auch sagen würde, ich fand, dass das Match danach für mich das Match of the Night war. Und ja, da komme ich gleich zu. Trotzdem war das war, ich nenne das jetzt mal Deathmatch wrestlerisch sicherlich das beste Match des Abends. Also inhaltlich, Workway-technisch und so war das schon stark. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe Alex Colon schon ein bisschen vermisst, weil er ist ein guter Deathmatch-Wrestler, auch wenn er blöde Entscheidung getroffen hat mit XBW und so, aber er scheint ja jetzt zumindest draus gelernt zu haben und ich fände schon ganz gut. Er hat ja jetzt an sich auch erstmal nichts Schlimmes gemacht oder so. Er hat sich halt von Black belabern lassen, wie noch ein paar andere, aber da haben wir gleich noch einen, der auch erkannt hat, dass das alles scheiße war. Aber insofern war das schon ein gutes Match. Es war schon ein ziemlich gutes Match, was noch besser gewesen wäre, wenn es kompakter gewesen wäre. So würde ich das sagen.
Ja, das ist eine gute Beschreibung. Das finde ich, gut. Dann kommen wir doch auch zum nächsten Match. Das ist schon das vorletzte Match der Show. 20.000 Thumbtack Pits of Hell Deathmatch. Ich frage mich, erzählt einer dieser Thumbtacks vorher oder ist das immer nur so eine grobe Schätzung?
Ja, werden immer gezählt, weißt du doch.
Ja, natürlich. Die
Dojo-Students müssen die mit der Hand aufsammeln.
Die WWE-IDs, die dürfen die zählen.
In Deutschland wird dann so einer vom Ordnungsamt kommen, der nachzählen würde.
Genau. Ja, deswegen gibt es keine Deathmatches mehr in Deutschland. So, jetzt haben wir den Grund herausgefunden. Also wahrscheinlich sind die werden ja eh abgepackt gekauft, ne? Und dann hast du wahrscheinlich so ein 100er-Pack und dann kaufst du halt.
Wahrscheinlich so, ja.
Oder irgendwie sowas. Aber mir gefällt der Gedanke, dass die alle einzeln gezählt werden. So ein, zwei
Arc-Picks verzählt. Eine Palette.
Ja, genau, eine Palette. So Drew Codera hat die so in seiner Garage neben seinem Foodtruck, hat er einfach so eine Palette, so eine Euro-Palette stehen, so mit so, mit so Cracker-Barrel-Fässern, die voll mit Thumbtacks sind. Weil, ne, America fuck yeah. Ja, der Birthday Boy war da.
Ricky Shane Page. Für jedes Thumbtack, die sich Drew Codera selber in den Finger haut, gibt's einen Wrestling Open Show mehr dieses Jahr. Ja.
Also bisher fast bei 20.000.
fehlt nicht mehr viel. Ja, ist richtig. Ach, das war witzig. Du bist witzig. Genau, also der Birthday Boy, Ricky Shane Page, RSP, RESPCT, der war da und er traf auf Schleck. Jawohl. Der hat dann auch erstmal gesagt, hier, Ricky Shane Page, du bist der Birthday Boy, lass mal eine Runde für dich singen. Ricky Shane Page hatte keinen Bock drauf, war auch nur eine Finte von Schleck, damit er ihn angegriffen hat. Und das war halt wie so ein Deathmatch-Sprint und dafür fand ich das echt gut tatsächlich. Ja, es sind natürlich auch wieder zwei erfahrene Deathmatch-Wrestler mit Ricky Shane Page und Schleck. Man mag jetzt vielleicht von beiden halten, was man will, aber eigentlich sind sie doch gescheit. Schleck, bin ich immer so ein bisschen verwundert über seine Statur, weil er hat irgendwie so kurze Beine und je weiter nach oben das geht, desto breiter wird sein Körper irgendwie. Also der hat irgendwie auch ein paar Mal, glaube ich, Leg Day geskippt. Aber es hat schon eine krasse Erscheinung halt, der Typ, ne? Und aber wie fandst ihr denn, Sebastian, was sagst du denn?
Ihr habt ja gerade gesagt, dass ihr so einen Softspot für Slade habt und ich muss ja leider sagen, ich habe keinen Softspot für Schleck, ne?
Und, ja.
Also war schon so einer meiner ersten Deathmatch-Wrestler, die ich relativ cool fand, damals auch bei CCW. Mhm.
Der ist ja noch vom alten Schlag, ne?
Er war so ein bisschen Dr. Redacted, bevor es Dr. Redacted gab.
Weißt du, warum das mit seinen Beinen so aussieht?
Warum?
Es wurde zu viel entschlackt.
Ja, so
nämlich. Ja, also er ist ein bisschen Dr. Redacted auf Steroide, ne? Also,
er ist ein bisschen Dr. Redacted auf Steroide. Man muss halt bei ihm sagen, er ist halt wirklich eher auch so ein Spot-Deathmatch-Wrestler auch immer schon gewesen.
Ja.
Aber hat da immer schon krasse Sachen gemacht und hat das auch immer alles auch relativ, sagen wir mal, für Deathmatch-Wrestler sauber und sicher gemacht. Insofern, das ist hier genau die Art von Match, die er gut worken kann. Nicht allzu lange, es geht direkt los, es gibt kein Durchatmen und so, ja. Und gerade auch hier im Co-Main-Event war das gut platziert, das war ein cooles Match. Und das war für mich auch Match of the Night, weil es einfach kurzweilig war. Und Ricky Shane Page, Alex Colon und Schleck waren ja alle Leute, die, ich glaube, Ricky Shane Page tritt sogar noch für XPW auf oder vor nicht mehr allzu langer Zeit. Schleck und Alex Colon haben sich ja irgendwann da verabschiedet, weil sie auch gesehen haben, dass das halt Unsinn ist, ne? Aber an sich sind das trotzdem alles gute Deathmatches. Gerade ASP hat teilweise sehr, sehr gute Deathmatches gehabt. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Match, was er gegen Tremont hatte, wo Tremont dann nachher ja erstmal ein Jahr in Retirement war. Das ist nicht nur für mich das beste Deathmatch, was ich je gesehen habe, das ist eines meiner Lieblingsmatches überhaupt. Insofern, da kann man ihm nichts absprechen und das war ein cooles Match hier, das war auch ein Match of the Night.
Ja, und also er ist genau das, was du sagst, das lässt er ja, oder das reibt der Leuten ja auch über uns in die Nase, was für ein toller und wichtiger Deathmatch-Wrestler er ist und war.
ASP findet sich selber schon sehr geil.
Ja, also der riecht auf jeden Fall seine eigenen Fürze gerne. Also so, ich habe übrigens gerade mal geguckt, weil du gesagt hast, Dr. Redacted und Schleck. Ich habe mal geguckt, ob die beiden mal ein Match gegeneinander hatten. Hatten sie tatsächlich. Ein einziges gab es 2023.
Soll ich raten? Ich sage Ruthless Pro.
Ist richtig. aber die von Felix Christopher Kohlenberg.
Ja, ja. Nicht die von ASP selbst.
Genau, die, also es gibt ja zwei in Ohio. Und ja. Genau, da ist auch immer der Champion, der ist der Ruthless Pro, Rust Badge Champion.
Die hatten letztes Jahr auch am Mania-Wochenende, hatten die auch eine Show, die hab ich auch gesehen.
Ja, natürlich hatten die eine. Dieter, wie fandst du denn das Match?
Ich kann zu dem Match tatsächlich nicht viel sagen, weil in dem Moment hat sich mein Internet verabschiedet, kurz.
Ach, scheiße.
Und dann konnte ich nicht mehr weitergucken. Und dann habe ich es vergessen. Also, das Match konnte ich nicht sehen und dann habe ich es auch vergessen nachzuholen, tatsächlich. Als ich es dann wieder im Griff hatte, nach 4 Minuten war das Match vorbei.
Ja, das stimmt. Würdest du sagen, dein Internet hat nicht geleckt, sondern geschleckt?
Es hat sich entschlackt, ja, tatsächlich.
Oder war es vielleicht weg, weil du dir erstmal eine Runde Schlagsahne geholt hast?
Da war es auf einen Schlag weg.
Ja. Also man könnte auch sagen, dass du es nicht gesehen hast, war quasi ein Schlag ins Gesicht, ne?
Ja, ja.
Es war wirklich ein Schlag ins Gesicht.
Du hast gedacht, es trifft der Schlag.
Ja, let's leave it all behind, ist okay. Hat denn deine Verbindung zum nächsten Match wieder funktioniert?
Leider. Aber schade, auch nicht richtig, und das war auch gut so.
Ja.
Das war nicht schön.
Also ganz ehrlich, das ist schlechtes Timing. Wenn hier dein Internet ausgefallen wäre, das wäre besser für dich gewesen.
Also auf jeden Fall, das hätte es auch nicht nach... Squad Circle of 4 Match, das hat sich ja nach Heavy Lies the Crown angedeutet, das Match. Alter!
Ich sag mal so, Squad Circle auf 4 ist hier durchaus berechtigt, weil Angst hatte ich schon in dem Match, aber ich habe auf den falschen Grund.
Das ist absolut. Also, Nick Gage, ne? Im Jahr 2025. Alter, fickende Hölle, ne? Also, nein. Nein, das hast du hier wieder einfach gesehen, dass der Typ nichts im Ring verloren hat. Also, ich hatte legit Angst, dass der in dem Match. War das wirklich so aus? Ich habe gedacht, der hat einen Schlaganfall gehabt oder so. Jetzt ohne Scheiß, der hat sich teilweise so komisch bewegt. Also, der war safe concussed. Das kannst du mir nicht erzählen, dass es nicht war. 100%. Der hat das halbe Match nur auf den Boden gelegt. Das sah aus, als ob der keinen Plan hätte von dem, was er da tut. Und da muss man zugutehalten, auch wenn ich ihn nicht mag, auch wenn er scheiße ist. Aber wir können froh sein, dass Dugudek in dem Match war, der ein bisschen da noch irgendwie was rausholen konnte, ein bisschen da noch irgendwie mit seinen Holds, ein bisschen Nick Gage im Krawat oder sowas um den Ring gezogen hat, dass so jemand da drin war, der da so ein bisschen drumherum arbeiten kann. Wäre das irgendein anderer Deathmatch-Wrestler gewesen wäre,
gestorben, wenn du Pech hättest.
Dann hätte das ganz anders gesehen, weil du bist ja im Moment nicht nur eine Gefahr für dich selbst, sondern auch für deinen Partner bzw. Gegner in dem Moment. Und Alter. Also das hat mir wieder bewiesen, der Typ hat nichts mehr in einem Ring verloren. Das war echt nicht schön anzugucken, wirklich.
Stell dir vor, der wäre da mit Redacted oder so drin gewesen.
Ja, also, dann, wer weiß, was passiert. Dann wäre da wahrscheinlich jemand mit einer ernsten Verletzung oder vielleicht sogar Schlimmerem rausgekommen. Von daher hat da vielleicht Tugulek so ein bisschen was gerettet, aber also, nee, das war wirklich echt nicht angenehm zum Schauen. Du hattest wirklich die ganze Zeit Angst, dass da irgendwas passiert, weil wenn so jemand wie Nick Gage dann, keine Ahnung, wirklich konkast ist oder irgendeinen Anfall oder sowas hatte, du weißt ja auch nicht mehr, was der dann tut oder sowas hat oder was er dann, er weiß ja auch nicht mehr, was er dann tut vielleicht, ne? Und, das war echt nicht gut. Also, ich kann Lord Adel verstehen, dass er sagt, ich book Nick Gage nicht mehr, vielleicht sollten andere Promoter das vielleicht gleich tun, weil da ist offensichtlich irgendwas mit ihm, sei es jetzt, keine Ahnung, ob es wirklich einfach nur Sucht ist oder ob es irgendwas anderes ist, vielleicht ist es auch Entzugserscheinungen oder es ist einfach irgendwelche anderen persönlichen Probleme, ist auch scheißegal, aber also so funktioniert das nicht, tut mir leid, wirklich, also das war hart anzugucken, einfach wirklich. Und nicht wegen der Brutalität, weil es ein Deathmatch war, sondern einfach zu sehen, was da halt mit diesen Leuten oder mit dem Gage halt passiert. Nee, also ist ein bisschen das Deathmatch-Pendant zu letztes Jahr dem Kota Ibushi-Match da gegen Mao Fuji. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, das war echt nicht gut anzusehen.
Ja.
Weiß ich, also möchte so. Ja,
Entschuldigung. Ich würde halt sagen, du hast schon richtig gesagt, ich habe tatsächlich auch nicht mehr erwartet und man muss auch ehrlich sagen, Gulek hat tatsächlich noch das Beste rausgeholt.
Ja.
Deswegen war es dann jetzt keine absolute Katastrophe. Ich würde auch sagen, ohne das Match gesehen zu haben, aber ich habe ja viel darüber gelesen, das Ibushi-Match ist, glaube ich, noch schlimmer auseinandergefallen. Aber es war leider, und das hatte ich halt vorher erwartet, ich habe ja so ein bisschen noch aus Spaß gesagt, am besten wäre wahrscheinlich, wenn wir jetzt ausmachen, weil dann haben wir die Show wahrscheinlich besser in Erinnerung, weil das wahrscheinlich kommt jetzt das schwächste Match und das ist schon so. Also, ja. Ich muss auch sagen, für mich hat der Main Event die Show um einen Punkt runtergezogen. Vorher hätte ich schon überlegt, ob ich vielleicht bei 7 Punkten gewesen wäre, weil ich auch die letzten beiden Matches auch ziemlich cool fand, eigentlich den Vibe der Show mochte und das Pacing und so, aber nach dem Main Event konnte ich nicht mehr als 6 Punkte geben, tut mir leid.
Ja, also bei 6. Ja, bei 6 wäre ich auch tatsächlich Max, aber vielleicht eher so eine 5,7, 5,8 und dann aufgerundet auf eine 6 halt, also eine gerade so 6, würde ich sagen, tatsächlich. Es war halt, also, um mal das vielleicht als Fazit zu machen, da können wir gerne auch durch die nächste Show vielleicht ein bisschen mehr schneller. Es war halt keine schlechte Show, ne, hat halt so ein bisschen davon gelebt, dass es auch ein bisschen komödisch war unterhaltsam, dann die letzten 3 waren dann halt Full Deathmatch, und das letzte war dann irgendwie ein Autounfall. Main Event hat es dann schon ein bisschen runtergezogen, aber, also es war eine okay Show dafür, dass man es halt, also für einen, was war das, Samstag war das, glaube ich, ne, für den Samstagabend, oder Spätabend, machst du da jetzt nichts mit verkehrt, ist dann halt okay.
Ein Shoutout übrigens noch an den Iron Man des Wochenendes. Am Kommentar war nämlich Dylan Hales und der war am Vorabend noch bei der Action Wrestling und ist einfach mit dem Auto von Taiwan Georgia nach Cambridge gefahren. Also
läuft. Stabil. Ja, Dina, möchtest du noch was zum Fazit sagen oder sollen wir dann mit der zweiten Show weitermachen?
Gerne weiter.
So, dann ICW Knowles Bart Volume 69. Nice. Da war Dylan Hales dann nicht mehr im Kommentar. Gut, er ist ja bei ICW ist ja auch nicht so involviert, glaube ich. Ja, gut, bei Beyond ja eigentlich auch nicht. Aber Beyond ist ja so ein bisschen das Steckenpferd oder war es zumindest mal von IWTV, deswegen ist man da vielleicht noch ein bisschen mehr drin. Ja gut, ist auch egal.
Weißt du denn, wer da am Kommentar war?
Also ich sehe die Namen jetzt hier bei Cagematch, da stehen leider nur die Kommentatoren, nicht die Referees. Ich weiß nicht, wer die sind.
Struggles ist der...
den kenne ich natürlich, ja.
Der war quasi von Tag 1 mit dabei, das ist auch der Promoter von ETU. Hier von Expect the Unexpected, wo es zum Beispiel die Marcus Mathers Shows gab, also die Marcus Mathers Present Shows, All I Want und so. Und Ron Niemi ist quasi Teil der Leute, wie drücke ich das jetzt nicht aus, die sich verrannt haben, sagen wir es mal so, weil Ron Niemi war der Kommentator von Tag 1 quasi bei ICW No One's Bart. Und dann hat Rob Black Ron Niemi und Larry Legend quasi gebrainwashed, die beide enge Freunde von Danny DeManto waren und hab dann Lügen über Danny DeManto verbreitet und hat die quasi von denen weggeholt. Und Larry Legend ist ja leider immer noch in dieser Welt gefangen. Aber Ron Niemi hat dann irgendwann gesehen, dass das scheiße war, hat da auch die Flappen hingeworfen und das war jetzt quasi die offizielle Aussöhnung zwischen den beiden.
Ja, gut zu wissen. Er ist auch Promoter oder war es zumindest von IPW Hardcore und er hat eine Booking-Firma, die heißt In Your Face Bookings. Ist es eine Porno-Firma, ist es eine Wrestling-Firma, man weiß es nicht.
Ronnie Emmy war früher tatsächlich auch davon, kennen ihn vielleicht viele noch, Kommentator bei Evolve.
Ah, okay. Das ist cool. Es geht dann los mit einem Tag-Team-Match. Wave and Curls, hier als Gäste, schön die nochmal zu sehen, schön hier mit Whitney Houston Entrance Music, finde ich sehr gut. Und sie trafen auf die Pillars, also Malcolm Monroe III und Tommy Vendetta, beziehungsweise Thomas Oliver Vendetta. Ich fand das Opener eigentlich ganz gut. Das hat mir gefallen. Das war auch so ein bisschen so Waves and Curls, so ein bisschen mehr in diesem Hardcore-Environment. Das als Opener fand ich das richtig gewählt, das fand ich echt spaßig tatsächlich.
Gehe ich mit. Geil, so viel zu sagen. Das war ein cooler Opener, das war gut gewählt. War für mich, glaube ich, auch das drittbeste Match der Show. Und Waves and Curls mag ich immer sehr. Die kannst du auch immer gut in so Opener stecken. Und waren auch die perfekten Gegner. Waren die perfekten Gegner füreinander, weil die Pillars sind ja auch keine reinen Deathmatch-Wrestler, sondern eher so Hybrid-Wrestler. Und gerade Malcolm Monroe ist ja auch mehr so ein High-Flying-Deathmatch-Wrestler. Ja. Insofern hat das super gepasst.
Hat das gepasst, ja. Ja, ich finde, die Pillars finde ich auch super. Das sind so schöne Hardcore-Hybrid-Dinger. Das ist echt cool. Was sagst du denn, Dieter?
Fand ich ein toller Opener für mich. Ich habe das jetzt meine dritte ICW-Show, und die ich geguckt habe. Und entweder waren einer von den Pillars oder die beiden Pillars entweder im Opener oder im zweiten Match. Also sind auch für mich irgendwie immer so dieses Opener-Team.
Ja, das sind die auch super für.
Und da, das hat so Spaß gemacht, das Ding. Und wie Tommy Vendetta erstmal getanzt hat mit Raves and Curls, Malcolm das gar nicht witzig fand und sich dann so ein bisschen hochgeschaukelt hat, das war schon cool.
Also war quasi, würde ich sagen, dann war Malcolm dazwischen, also quasi war Malcolm in der Mitte, ja?
Ey, ich... Ja, der macht aber nächstes Jahr nicht bei der bei dem Reboot mit.
Ja, besser ist.
Und,
Jetzt habe ich ihn gebrochen, glaube ich. Jetzt weiß er nicht mehr weiter.
Ich wurde abgelenkt. Ich muss mich aufpassen, dass ich mich nicht aufrege wegen dummen Hufeisenmenschen. Fick die AfD an der Stelle. Auf jeden Fall, das Match hat echt Spaß gemacht, war cool hin und her. Ich musste gerade gucken, wie das ging 10 Minuten, das war noch in Ordnung, es gab Matches, die haben sich anders gezogen bei dieser Show. Und, wie gesagt, war ein guter Opener, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen.
Sehr schön, dann darfst du auch gerne direkt weitermachen, Dina, mit dem zweiten Match, nämlich Lil Mean Kathleen, LMK All Fucking Day gegen Tank, jawohl, unseren Mann Sebastian Tank, bester ja, Mann.
Ah, Tank-Legende. Ich liebe es, wie LMK Angst hatte bei der Introduction vom Reverend.
Ich hab's nicht.
Genau. Fand ich super witzig und viel witziger fand ich dann, wie sie dann mit ihren Körpergröße steht hier nicht. Aber wie sie gefühlt Tank auch nur bis unter die Brust ging.
Ja.
Und Tank, wie groß ist Tank? Gut, Tank ist 1,85, also Tank ist nur 4 cm größer als ich.
Und als ich bin auch 1,81.
Oh, süß. Und Tank wiegt genauso viel wie ich. Warum bin ich kein Catcher, Jungs?
Du bist deutsche Tank.
Deutsche Tank.
Mit weniger Bauch.
Wann Tank liegt?
Ich oder Tank?
El Hijo del Hijo del Tank.
Ja, bitte, fahre fort, Mr. Dieter.
Und, also Lil Mean Kathleen, wie sie Angst hatte, und dann kam sie natürlich nicht gegen ihn an. Und er lacht sich kaputt und plötzlich zeigt ihr einfach Loblaw gegen ihn. Hat aber natürlich nicht viel gebracht, weil es halt der Tank.
Balls of Steel.
Ja, genau, Boards of Steel, Körper of Steel und ja, aber irgendwann hat sie ihn einfach mit Tastaturen geschlagen und dann war ich so, ach, rest in peace, Matt Kurt, ich hoffe, dir geht's gut. Und, also, der Tastaturenspot war witzig, aber sie, aber er hatte natürlich an sich keine Probleme damit. Ich fand die 10 Minuten 50 vielleicht ein Müh zu lang für die Match-Story. Aber es war in Ordnung. Und dann gab es einen Saito-Suplex durch, laut meinem, Saito-Suplex von Zank, laut meiner Autokorrektur. Aber meine Autokorrektur lieben wir ja.
Korrekt. Legende.
Absolute Legende. Mal gucken, ob ich das finde, was ich dir gestern geschrieben habe. Und,
auf jeden Fall witzig.
El Rio del Karneval? Nee, das war was anderes. Und, ist es? Mist. Auf jeden Fall ist so, dass ach genau. Sebastian?
Ja?
Meine Autokorrektur hat aus Taito Suplex saurer Stampf gemacht.
Ja.
Sonst macht die oft aus Suplex Duplex, klar?
Ja, klar.
Aber es wurde saurer Stampf.
Was wäre hier, was hätte sie wohl daraus gemacht, wenn es einen Saito-Suplex auf einen sauren Stampf gegeben hätte?
Sauren Stampf-Stampf.
Sauren Stampf-Stampf. Das ist so eine richtige Stampf-Inception.
Es wird gestampft. Kartoffelstampf, Gemüsestampf. Nee, aber sonst, das Match hat Spaß gemacht. Ich mag Lil Mean Kathleen super. Tank, super geil. Der soll bitte einmal in seinem Leben zur WXW kommen, danke.
Das wäre so geil. Extreme Wrestling Party nächstes Jahr, let's go.
Und fang an zu weinen, wenn Tank
weint. Ey, ganz ehrlich, Tank mit Cover of the Goat Entrance gegen Hardcore-Schreier mit Enter Sandman, let's go!
Das Problem ist, wenn wirklich Cover of the Goat Entrance kommt, Hardcore-Schreier trotz Enter Sandman, der geht weg vom Reverend, der verlässt die Halle.
Ja, natürlich. Ja. Also, ja. Das ist so lustig.
Ich liebe es, ja. Ja.
Was sagst du denn, Sebastian?
Ja, ich kann mich da eigentlich anschließen. Ich finde, das war echt ganz unterhaltsam. Da sind auch beide gut in so einer Art von Match. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass LMK in sowas ganz gut funktioniert. Das hat sie auch hier gezeigt. War natürlich ein lustiges Pairing, die beiden. Ja, war auch gerade als zweites Match echt gut gewählt. War ein anständiges Ding, finde ich.
Finde ich auch tatsächlich. Kann ich auch so mit Genuss. War also, das ist genau das, wenn du. Was du erwartest, wenn du liest Tank gegen Lil Mean Kathleen. Das ist so, ne, du kriegst, was du siehst, halt so ein bisschen. Dann kam jemand raus, JT Dunn, Alter, hab ich den ewig nicht mehr gesehen. Holy shit.
Legende, ey. Ja, ich hab den noch irgendwann vor ein, zwei Jahren gesehen, weil ich mal ja ein, zwei Shows Revolver geguckt hab mit Marcel. Ja, da turnt er ja noch rum.
Ja, stimmt.
Aber das war's dann auch.
Ja, da habe ich ihn auch das letzte Mal noch mal gesehen, stimmt, aber ich halt bei Revolver viel vergesse. Ja, ist halt
zu so. Recht.
Dann, genau. Er war ja mal im Karat 2016 und 2017 in der Tag League. Nee, andersrum, 2016 in der Tag League und 17 nee. Im Karat.
17, war der 17 im Karat?
Ja, ich hab's grad offen, 17 war okay. Im Karat, in der ersten Runde gegen Marius Al-Ani. Und dann gab's ja an Tag 3 dieses großartige Match von Dijak und JT Dunn gegen ACH und Mike Bailey, wo Cody Rhodes ringside dann war, wo er diesen Oldschool-Manager dann gespielt hat.
Stimmt,
von
wo Cody Rhodes Manager war, stimmt.
Genau. Das habe ich Lust nochmal zu gucken, vielleicht gucke ich mir das morgen mal an oder so. Naja, egal. Und er hat genau dasselbe Gimmick, wie er damals hatte, nämlich er ist Pro-Wrestling-Savior JT Dunn. Und dann hat er halt gesagt, natürlich das, was alle Deathmatch-Fans halt kacke finden, ja, ich habe hier keinen Bock auf, keinen Bock auf Deathmatches hier. Wo sind die guten alten Hip-Tosses und Lock-Ups hier? Ich bin dafür da, also so quasi ein bisschen der Anti-Deathmatch-Wrestler. Wer kommt da natürlich raus? The Boss himself, Danny DeManto, der alte Doppel-D. Und da gab es halt dieses Match.
Weißt du, was das Traurige ist?
Was denn?
Ohne GCW hätten wir nicht JT Dunn gegen Danny DeManto bekommen, sondern Danny DeManto gegen Alec Price.
Stimmt.
Und das macht mich traurig.
War traurig, stimmt. Ich muss sagen, ich habe dann aber irgendwie nicht so ins Match reingefunden. Ich fand, das war dann irgendwie... Ich war nicht so ganz drin. Ich fand es dann auch irgendwie ein bisschen lang tatsächlich. Da war ich irgendwie dann an der Stelle irgendwie so ein bisschen raus.
Da ja, muss ich... Sag du weiter, Sebastian, Entschuldigung.
Ich wollte tatsächlich kurz sagen, ich stimme dir dazu. Ich würde auch sagen, das war für mich auch das schwächste Match der Show. Es war jetzt nicht richtig, also es war nicht wirklich schlecht in dem Sinne, aber es war halt einfach nicht so, man hat halt gemerkt, dass JT dann in den Stil nicht so wirklich passt, finde ich.
Total.
Ich würde das auch nicht mal so sehr auf Danny DeManto oder so schieben, sondern ich würde einfach sagen, das hat halt nicht so ganz funktioniert und Alec Price zum Beispiel kann so ein Stil deutlich besser gehen, auch wenn er kein eigentlicher Deathmatch oder Hardcore-Wrestler ist. Ich habe JT dann in den letzten Jahren immer öfters oder immer wieder mal gesehen, unter anderem bei Limitless. Ich kann mich zum Beispiel an das Match erinnern, was er letztes Jahr im April hatte gegen Paul London, das war ganz witzig. Aber er ist halt schon ein bisschen vom Glanz vergangener Tage entfernt heute. Ja, er ist kein schlechter Indie-Wrestler, aber er ist ja hauptsächlich auch noch wirklich so in, also was Steve gerade gesagt hat, Revolver ist so mit das Prominenteste, was er macht. Ansonsten habe ich ihn vor allen Dingen, wie gesagt, Limitless, bei Fight Life ist er regelmäßig. House of Glory war letztes Jahr auch nochmal. Aber sagen wir mal, er ist eines der größeren uneingelösten Versprechen des Indie-Wrestlings.
Ja, fair. Was sagst du denn, lieber Dieter, zu diesem Match?
Ich muss sagen, ich fand das tatsächlich okay. Also,
es war okay.
Das Ding ist, ich muss sagen, wenn ich das vergleiche jetzt mit dem Match gegen John Wayne Murdoch bei der 68, das ging auch 6 Minuten länger und diese 5 Minuten länger, die hast du auch da damals richtig gespürt. Das fand ich jetzt hier voll in Ordnung. Ich waren auch ein, zwei gute Sachen bei. Chris Heroes Bitch, lol. Und was ich mir aufgeschrieben habe, ist, Danny DeManto konnte mit dieser Gier, mit seinen schönen grauen, schwarzen Haaren und mit seinem leichten Bärtchen, der hätte auch der Onkel von der Wagner-Familie aus Mexiko sein können.
Ja, das stimmt.
Also du, der weißt du, wie Guillermo del Mal ohne Maske aussieht?
Nee. Wahrscheinlich nicht viel anders. Es gab ja den Spot, wo sie die vielen Stühle aufgebaut haben, sich draufgestellt haben, JT dann ihn zum Death Rally Driver auf hatte, dann halt runtergefallen ist von den Stühlen oder die zusammengeklappt sind, alle so ein besoffener Botchamania geschrien hat.
Ja, stimmt.
Und JT dann, I love Botchamania.
Ja, das war gut, stimmt.
Das war witzig, denn war das... Ja, ich fand's in Ordnung. Ich hatte ein Match, was ich persönlich echt nicht besser fand, tatsächlich. War sonst cool, genau. Dann gerne weiter.
Ich muss immer, wenn ich Danny DeManto-Matches sehe, Muss ich immer daran denken, was Morbo gesagt hat, weil das einfach stimmt. Bei irgendeiner der letzten Shows hat das mal gesagt bei uns, dass Danny DeMantu kommt immer raus oder beziehungsweise nach dem Match, der sagt immer, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ja. Ich halte das alles nicht mehr aus. Und die nächste Show macht er wieder weiter.
Ja. Vor allem, wenn ich dann, ja gut, ja, macht er, aber das heißt, er hatte letztes Jahr hatte er viele Matches dafür, dass er nicht mehr kann. Mhm. Letztes Jahr hatte er 20 Matches. Dieses Jahr hatte er bis jetzt 2 Matches.
Ja.
Und ich muss halt sagen, ja genau, das gegen John Ryan Murdoch, das ging so, war nicht so meins, aber das gegen JT Dunn, das war super. Also das war besser, so nicht super. Ja, aber du merkst halt schon, dass der eigentlich nicht mehr wirklich kann.
Ja. Der hat 25 Jahre Deathmatch in den Knochen, ne?
Genau.
Ja, es ist halt auch irgendwie nur so, es ist irgendwie so, ja, es ist jemand ausgefallen, wir brauchen jemand, ich mach's selber, okay. So ein bisschen so, lass mal den Chef selber machen. Ich mach's lieber selber, bevor ich's andere machen lasse oder anderen erkläre, so, ne? So klassischer, Bereichsleitung oder sowas, halt sag ich mal irgendwie so, ne? Ja, dann mach ich's wieder selber.
Klassischer Teamleiter, der nicht abgeben möchte.
Ja, genau. Und dann beschweren, dass er zu viel Arbeit hat oder sowas halt. So ja. Ungefähr halt ja, sowas halt.
Nur wegen
halt,
euch so, ist nur wegen euch so.
Genau,
wärt nur wegen ihr nicht so, dann werdet ihr besser, dann müsste ich das alles nicht machen.
Ja, genau, so ungefähr. Er ist natürlich
aber eigentlich ist es mein, Ego, aber das will ich nicht zugeben.
Genau. Aber er ist ja eigentlich schon ein feiner Kerl, aber es ist immer so ein bisschen ja, so halt, ne, so eine, gut, dann doch nochmal. Man will halt loslassen, aber man kann doch irgendwie nicht so. Das ist so,
ja, genau,
Wrestling ist deine, ist deine toxische Beziehung so ein bisschen, wenn du so willst.
Ja,
ne?
Genau, das wollte ich auch gerade sagen, ja.
Aber ja, ich hoffe, er kann es noch so lange machen, solange er nicht dann irgendwann halt sagt, es geht halt dann wirklich gesundheitlich nicht mehr, ich muss halt irgendwie ganz abtreten und sowas. Er hatte dann ja auch, gab ja dann die kleine Pause dann davon, 5 Monate ja. Oder was wir da hatten, genau. Die er einfach ein bisschen genutzt hat zum Batterien aufladen. So, wenn es dann jetzt wieder okay ist, dann ist es ja gut für ihn, dann will man ja auch nichts sagen, dann muss er dann ja auch selber wissen. Wenn er sagt, ich kann, dann macht er halt, ne? Dann geht es weiter. Nathan Mowry, den wir letztes Mal noch so krass, vom letzten Mal noch so krass Erinnerung hatten mit dem Match gegen Hoodfoot. Und er traf auf Alex Dredge. Was sagst du, Sebastian? Was ist so deine Meinung zu diesem Match?
Es war für mich das zweitbeste Match der Show. Ich muss erstmal sagen, Dredge ist so mit mein Lieblingswrestler von H2O. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie der amerikanische Demus. Auch mit seinem Bart und so. Okay, ist von der Größe her ein bisschen anders, aber er wrestelt auch ein bisschen so, finde ich. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon an dem Punkt, wo ich sage, eigentlich kann das mit Mowry nicht mehr lange dauern, dass er mal bei einem der großen GCW-Turniere dabei ist.
Ja.
Weil er ist schon einer der Shooting-Stars, die die Szene da aktuell
komplett.
Hat. Ja, stimmt. Und das hat man auch hier wieder gesehen in meinen Augen. Hat ja auch tatsächlich eine eigene Promotion. Die Blood and Honey Series in Atlanta sind die beheimatet, haben jetzt auch schon ein paar Shows gehabt. Und ja, das war auch wieder ein Match, wo die beide auch. Der Grund, warum ich ein anderes Match ein bisschen besser fand, war, weil das hier vielleicht ein bisschen lang war. Also nicht mal dramatisch, aber so 2 Minütchen hätte es vielleicht kürzer sein können. Aber ansonsten war das halt, ja, genau die Art von, ich sag jetzt mal, spottiger Deathmatch-Action, die wirklich unterhaltsam ist. Insofern hat mir das gut gefallen, das Match.
Ja, würde ich tatsächlich so, ersatzlos unterschreiben. Würde ich mitgehen, fand ich genauso. Was sagst du denn, Dieter?
Ja, da gehe ich, kann ich komplett so unterschreiben. Also Nathan Mowry super gut.
Ich muss gerade so lachen, Nathan Mowry. Ich bin gerade auf seinem Cage-Profil. Der wurde von Jimmy Wang Yang trainiert.
Ja, das habe ich schon beim letzten Mal gesagt. Das ist sehr lustig.
Ja, mega gut. Besitzer von Jimmy's Redneck Partybus. Geil. Das wäre doch was für die Karat-Aftershow. Gut. Dann soll es eigentlich ein Singles-Match geben, nämlich zwischen Matt Tremont und frisch aus der GWF Jem Kaplan. Nein, es ist nur Kaplan. Er ist breiter und mit weniger Haaren. Genau, soll es die beiden gegeneinander geben. Kaplan hat seine Mütze aufgelassen. Dann haben die so ein bisschen gerestelt und dann Snade hat sich gedacht, dieses Match ist ein Freeway-Dance. Und ja, haben so ein Freeway rausgemacht. Dann fand ich so lustig, als der Kaplan irgendwann seine Mütze verloren hat. Dann haben sie gesagt, so ja, hier sind jetzt drei Freeball Guys hier in dem Match. So quasi. Das fand ich sehr lustig. Ich fand das aber gut, echt, muss ich sagen. Überraschend. Das war eigentlich ganz cool. Irgendwie hatten, also war jetzt nicht überragend, so für die 8 Minuten war das, aber irgendwie hatte ich damit meinen Spaß. Wie siehst du das denn, Sebastian?
Also für mich war das Matchup so nein, ich fand das super. Ja, auch cool. Vor allem, weil es auch so kompakt war. Ich mag Tremont ja sehr gern. In sowas passt Slade tatsächlich super rein. Und Kaplan ist jemand, der ist ja vor allen Dingen so bei AIW bekannt. Der kommt ja, glaube ich, aus Ohio. Und ist eigentlich ganz schön, dass er hier auch mal, der ist ja jemand, der auch immer mal wieder bei ICW No One's Bart aktiv ist. Ansonsten ist er ja auch gar nicht so aktiv, aber das war so eins der besseren Matches, was ich hier mit ihm gesehen habe. Und ja, das hat echt, das war eins der besseren Kaplan und eins der besseren Slate-Matches, was ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Und Tremont ist ja generell immer gut, insofern, ja. Das war ein gutes Ding. War, glaube ich, auch, ich würde sagen, mein Lieblingsmatch von beiden Shows.
Ah, das ist cool. Er wurde übrigens trainiert von Johnny Gargano und Kenneth LeRae.
So wie gefühlt jeder, der aus Ohio kommt.
Ja, es ist richtig. Ja, AIW ist ja die Heimatliga von Johnny Gargano, richtig. Und Kenneth hat dann halt mittrainiert, weil die ja dann irgendwann dahin gezogen sind. Ne? Es ist, wann? Oh, das wär's doch. Johnny Gargano mit seinen eigenen 4-4-0-Farben.
Stell dir mal vor, du hast dann noch so 2010er NXT, Johnny Gargano bei 4-4-0 und dann dauern die Matches so 60 Minuten, jawohl, mit 18 Kickouts.
Genau, 4-4-0 Black and Gold, let's go.
Boah, geil.
Und dann der große Gegenspieler wird, der dann das andere 4-4-0 gründet, Tommaso Ciampa.
So. Genau, der ist, ich dann, wollte gerade sagen, das ist dann 4-4-0 Psycho.
4-4-0 Rainbow Colored.
Und dann hast du Gargano und ASP gegen Ciampa und Atticus Cora. So.
Und dann machen die so ein 40 Minuten NXT Overbooking Ding da halt.
Dann sage ich, schalt mein Internet ab.
und dann kommt Atticus rein und sagt, ich will deine Haut tragen, Johnny Gargano.
Und die von Candice gleich dazu.
WWE Women's Speed Champion Atticus Koga.
Aber dann so, dann so verkleidet als Candice LeRae kommt dann da so rein, weißt du.
Genau,
so,
genau.
So wie er sich als Megan Bain verkleidet hat.
Ja,
ich muss mir gerade sowas verkneifen. Egal. Ich mach mal was zum Match.
Sag mal, was zum Match besser ist.
Auf jeden Fall, ich muss sagen, ich kann verstehen, dass das objektiv gut fandet. Aber ab dem Punkt, ich kam da von Anfang an nicht rein und es war mir zu wuselig. Da hab ich einfach nicht reingefunden.
Das kann ich nachvollziehen, was du meinst, klar, auf jeden Fall. War denn ja auch irgendwie so ein bisschen so alles so Schlag auf Schlag, so ein bisschen gerestet, da kommt Slade so random einfach dazu. Kam er dann halt noch dazu, also ich kann schon verstehen, was du meinst. Ja, dann gab's Main Event, wir haben ja gerade schon 4-4-0 besprochen halt, ne, es ist say their name and they appear so ungefähr halt, ne, nur dass halt keiner in die believed. Naja,
jeder möchte das gehen.
Ja, es ist richtig, also es war angekündigt als Tag Team Match Bobby Beverly mit X gegen die Koga Brothers, Atticus und Otis Koga. Ette Otis. Und dann kam zuerst kein Partner und ich hab echt gedacht, ich hab wirklich legit ein paar Minuten bevor das Match anfing, hab ich gedacht so, ja, komisch irgendwie, ne? Das ist halt so dieser Doubleheader, das eine war halt die Ricky Shane Page Show. Ricky Shane Page ist gar nicht auf der Karte. Da war so, dann ist mir so wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich dachte so, nein, das ist doch jetzt, die machen doch jetzt nicht Ricky Shane Page hier als den Partner von Bobby Beverly. Zum Glück haben sie es nicht gemacht. Aber ich hab wirklich die Befürchtung gehabt, dass sie es machen. Muss ich gestehen. Ja, dann gab's halt erst so ein bisschen alleine, halt kam halt irgendwie kein Paar, da kam Cruel. Hat dann irgendwie auch gepasst, finde ich. Match war auch nicht schlecht, würde ich sagen. So vielleicht das dritt- oder viertbeste Match der Show.
Ja, gehe ich mit, aber es hat keine Bewandtnis, 14 Minuten zu gehen.
Das ist richtig.
Diese 14 Minuten haben sich wie 20 angefühlt. Mhm. Und meine Fresse ist Otis scheiße.
Ja, leider ja.
Atticus wird ja noch schlechter, wenn er mit seinem Bruder zusammencatcht. Und, was soll ich da sagen? Also, ich fand...
Ich möchte da sagen, dass das Match war unter der Überschrift ich bin Otis und ich bin auch dabei.
Ja, genau. Es war so dieses, er wollte so präsent sein. Das Ding ist, du hast halt einfach gemerkt, also ich hatte das Gefühl, dass es teilweise Spots gab, wo er dann so eine halbe Sekunde vorher überlegt hat, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt, weil ich bin ja da, ich zeig, was ich kann.
Wahrscheinlich ist es genauso gewesen.
Ja, ja.
Also würde mich nicht überraschen. Ja, also Otis ist schon kacke, ne? Also, oder? Also.
Ich glaube ja bis heute die ganze Wrestling-Karriere von Otis Koga, ja, und Atticus haben ja auch gleichzeitig angefangen, 2015. Ich bin bis heute überzeugt, die ganze Karriere fußt darauf, dass Atticus seine Eltern gefragt hat, ob er Wrestling machen darf. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, aber nur wenn du deinen Bruder mitnimmst.
Ja, ja, und nicht die Freundin von, sondern der Bruder von.
Ja, der war aber auch eine Zeit lang, glaube ich, mal raus, Otis, oder? Der ist doch erst vor ein paar Jahren so richtig wieder gekommen, dass er wieder so Fulltime macht, oder?
Also richtig raus war er nicht, aber ich glaube, der hat so 2019, 2020 sehr wenig gewrestelt, ja.
Tja, wäre immer dabei geblieben. Also ich habe den auf jeden Fall erst deutlich später.
Ja genau, der hatte 2018 Matches, dann hatte er 2019 ein Match.
Ja, da war der sehr inaktiv.
Und dann hatte der seit 2020 wieder regelmäßig.
Also ich habe den auch deutlich später erst das erste Mal catchen gesehen.
Ich habe den irgendwo bei Backyard Wrestling gesehen.
Genau, bei Backyard Wrestling war. Ah ja, das waren da waren die beiden gegeneinander. Da war es nämlich Dexter White gegen Otis White.
Stimmt.
Ich glaube, ich habe ihn das erste Mal, ich bin mir nicht sicher, bei NPU, glaube ich, gesehen, bei dieser Deathmatch-Liga aus Florida 22. Du meinst
den Kein-Frieden-Untergrund, ja?
Ja, genau.
Wo du NPU sagst, Sebastian, ich muss dich gerade zwischendurch in der Aufnahme was fragen.
Ja.
Wie geht's eigentlich dem Organkeller in North Dakota?
Ja, den gibt's ja nicht mehr, leider. Das haben die ja nur während der Pandemie gemacht. Ich glaube, die haben auch das Gebäude verloren, aber ich finde, die haben einen ganz guten Ersatz gefunden. Weil die sind jetzt immer in so einem Venue, da in Fargo, in North Dakota. Das sieht immer so ein bisschen aus, als würden da irgendwelche rituellen, satanischen Menschenopfer gebracht werden.
Heißt ja auch Sanctuary Event Center.
Ja, das sieht aus wie so eine Kirche, aber eher so eine Kirche im Horrorfilm oder so.
Wann Myler Kai Black, let's go.
Boah, nein, bitte lass den nicht zur Timebomb kommen. Also dann hält er da anderthalb Stunden lange Promos, bitte nicht. Und dann beschwört er da Cthulhu herauf und weiß ich nicht. Und liest da 100 Seiten Necronomicon vor, bitte nicht.
Anderthalb Stunden lange Promos? Ich wusste gar nicht, dass Ian Rotten auch bei Timebomb ist.
Boah, Ian Rotten gegen Malakai Black, let's go. Ian Rotten als der Manager von Malakai Black.
So, die Show geht so 5 Stunden, aber es gibt nur 2 Matches. So.
Wann Public Trial of Ian Rotten im Catch Club? Wir laden Momo ein. Das wird unser erster Stream irgendwann.
Ja, genau. So. Ja, aber als will selber zum Match noch irgendjemand was sagen, dann würde ich auf das Aftermath zu sprechen kommen.
Wenn ich anfange, über den Organkeller zu sprechen, dann siehst du doch, dass keiner mehr über dieses Match reden möchte.
Ist richtig.
Ich würde tatsächlich noch 2 Sätze sagen. Und zwar zum einen, ich gebe dir recht, du, das Match war auch an sich jetzt nicht schlecht. Aber du hast halt auf der anderen Seite wieder gesehen, wie viel besser einfach die anderen als Otis Koga sind. Ne? Ja. Bobby Beverly und Crew sind auch ein ganz cooles Team. Ich finde Bobby Beverly auch an sich nicht schlecht. Der ist halt eher ein reiner Deathmatch-Wrestler, muss man schon sagen, aber im Deathmatch.
Aber so von den ganzen Leuten um vor Ohr rum finde ich den eigentlich noch am coolsten irgendwie.
Ja, also, sag mal, von den Side-Characters bei 4-4-0 ist er sicherlich der Beste.
Und sagen wir es mal so, er ist der am wenigsten anstrengendste.
Aber Bobby Beverly ist eigentlich wrestlerisch, finde ich, relativ ähnlich wie Tommy Vendetta.
Ja, das passt, das stimmt.
Und jetzt nicht der allerüberragendste, aber liefert eigentlich immer ganz solide ab und kann es in Deathmatches gebrauchen. Cool ist super, aber man muss wirklich sagen, Otis, der wurde hier wirklich durchs Match geschleppt von den anderen.
Ja.
Also wird er nicht jedes Match, aber...
Ja, das ist so... Also selbst bei Deathmatches gibt es das, wo die Leute durchs Match gezogen werden müssen.
Weißt du, es gibt ja Leute, die sind jetzt nicht die besten... Die sind auch im Deathmatch-Wrestling, auch für Deathmatch-Wrestling-Verhältnisse jetzt nicht die allerbesten irgendwie, ja, so, ne? Und sind so ein bisschen, es gibt ja immer so dieses Klischee von den beleibteren Herren, die sich einfach irgendwelche Sachen auf den Kopf hauen, so ungefähr. Ja. Und wer ja auch optisch da wirklich der immer für mich von immer war, ist ja Jeff Cannonball. Aber Jeff Cannonball ist wenigstens witzig. Jeff Cannonball ist wenigstens unterhaltsam und der hat wenigstens immer so seine Rolle irgendwie so als der lustige Face des Matchmaster gehabt, auch wenn er ja wirklich nicht dolle war. Aber Otis ist ja nicht mehr unterhaltsam.
Das ist richtig. Für Jeff Cannonball Liebe, der hat nämlich früher immer jede Woche die Weekly Soda Review gemacht und hat jedes Mal einen Softdrink gesippt und hat dann kurz einen Satz dazu gesagt, wie er das findet. Bester Mann.
Das war halt auch ein sympathischer Typ und der kam halt auch bei den Leuten over, weil der hatte irgendwie, das war so ein bisschen wie bei uns im Deutschwrestling so Mike Schwarz. Das war ein Typ, der hat mit den Leuten connected, auch wenn er jetzt nicht der beste Wrestler war, so, ne? Ja. Und das ist ja, aber bei Koga, also bei uns Koga ist ja nix.
Ja. Fair. Ist richtig. Er sieht das aber anders, weil das Aftermath war dann auch irgendwie so, ja, gibt dann jetzt irgendwie wieder Stress zwischen den beiden Brüdern, schubsen sich so ein bisschen.
Das gibt's aber schon länger tatsächlich.
Genau, das ist ja so, das ist genau das, was wir gebraucht haben, ne? Noch mehr 4-4-0 ineinander Cancer oder sowas, weil wir das ja noch nie hatten.
Nein.
Das hat sich ja schon ein bisschen angedeutet. Es gab ja letztes Mal schon das Number One Contenders Match bei der letzten Show.
Ja, genau.
Zwischen Otis und John Wayne Murdoch. Der kriegt ja auch demnächst dann seinen Title Shot. Ich glaube, wenn sie aus dem UK. Die sind ja jetzt, glaube ich, im UK. Und ich glaube, wenn sie wieder da sind oder so, ne?
Ja, genau.
Und, dann hat Otis dann trotzdem quasi den Angriff von Bobby Beverly aufgepackt. Dann wurde es noch komischer, weil dann halt Cruel wieder reinkam. Der hat dann aber nur angedeutet, dass er Koga angreift. Also Atticus hat ihm dann nur so quasi auf die Schulter geklopft und ist dann abgejuxt. Und dann denkst du so, okay.
Der Otis durch den Stuhl gejokeslammt.
Genau, stimmt. Otis hat er gejokeslammt und dann war er so bei Koga so, ja, hier, good boy, keine Ahnung. Also okay. Ja,
Atticus erklärt uns das bald wieder mit 30-minütiger Promo und Flipchart. Gut,
dann sagt Bescheid, wenn die rauskommt, dann... frage ich ChatGPT, was er gemeint hat. Also war jetzt irgendwie so, keine Ahnung, was geht jetzt da in die Richtung? Will Cruel jetzt einfach auch nur einen Shot haben oder sympathisiert er jetzt mit vor hat Atticus Koga ihn gekauft? Dann macht es ja aber irgendwie auch keinen Sinn, wenn der vorher ganz normal wrestelt.
Man muss das ja so machen, dass nicht auffällt.
Man verprügelt die Leute, für die man eigentlich ist oder sowas halt.
Natürlich. Man muss ja eine falsche Fährte legen.
Ja, falsche Fährte, genau. Man muss die. Das erinnert mich wie damals an bei Rise bei WXW, wo die erste Bad Bones in 12.000 Beatdowns verprügelt haben. Und dann stellt sich raus, Bad Bones ist der Boss von Rise. Oh, das fehlt.
Grüße an Buddy Ray bei den Aces and Aids, ne?
Oh Gott, ja, stimmt. Oh Gott. Ja, okay. Aber ja, also wie gesagt, ich glaube, die nächste Show ist dann tatsächlich im UK, wo sie jetzt im UK wieder sind, meine ich. Haben sie zumindest gesagt bei den am Kommentar und so. Ich finde das gerade nicht.
Ich finde nur die Shows, wo sie jetzt im April diese eine Show mit Horror Slam zusammen machen, da in Michigan, und dann sind sie ja danach wieder im Eagles Club in Bourbon, und dann sind sie ja im Mai auch wieder in der TWE Arena.
Und im Juni in Japan.
Genau,
und im Juni sind sie in Japan. Japan wird so geil, Alter.
Ja, das ist cool, stimmt, in Japan. Stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Ja, das wird cool, stimmt.
Ich glaube, sogar
die werden den sehr mögen.
Ja. Aber ja, stimmt, man ist auch wieder in Tennessee. Der Brewery Club, das ist doch da, wo Schimmer immer war, oder? In Chicago.
Ja, genau, das ist die Location von Schimmer und das war ist auch die Location übrigens mal am Rand, wo ich glaube die dritte oder zweite Show von Totally Toon Wrestling war.
Cool, nice. Natürlich. natürlich. Ja, aber ich würde sagen, oder will noch irgendjemand was zur Show sagen, sonst würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf.
Ich würde nur sagen, tatsächlich, mir hat die Show hier besser gefallen als die Beyond Show.
Das auf jeden Fall.
Ich habe der Show ja auch 7 Punkte gegeben. Ich wäre bei der Beyond Show war ich so bei einer Schulnote von 3 und hier wäre ich so bei einer Schulnote so von 2 minus, weil es gab hier auch nichts, was wirklich schlecht war. Das war insgesamt eine rundere Show.
Da würd ich mitgeben, ich wäre auch so bei 2 minus, 3 plus, sowas um den Dreh halt. Fand ich auch die bessere Shows, aber die können halt dann auch mit Deathmatches halt umgehen, sag ich mal, die wissen dann halt, wie sie es ein bisschen eher machen, so, das passt dann halt. War aber dann wieder ein spaßiger kleiner Doubleheader, also war ja kein ganzes Wochenende, war ja beides an einem Tag, aber war auf jeden Fall wieder unterhaltsam, hat Spaß gemacht. Also gerne sowas vielleicht nochmal öfter, mit anderen generell von liegen, so Doubleheader, einfach sowas so zusammen an einem Tag oder sowas oder an zwei Tagen irgendwie. Sowas halt, ne, mit der lokalen Promotion oder sowas halt, also GCW macht das ja auch, aber die fragen die lokalen Promotions dabei nicht.
Aber die böse AEW, ne?
Ja, die böse AEW macht sie ja kaputt, ist richtig. Aber dann würde ich sagen, dann war's das bei uns hier im CC, ne? Bald ist Karat, vielleicht hört man da mal ein paar ZuhörerInnen, dann sagt gerne Hallo. Also zumindest Sebastian und mir, weil wir sind ja leider die Einzigen, die von uns da sind, aber und ansonsten, ja, have fun, watch wrestling. Bis zum nächsten Mal. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.